Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle da seid. Auch herzlich willkommen an all die Gäste oder all die, die hier irgendwie reingestolpert sind. Schön, dass ihr da seid. Kurz ein paar Worte zu mir. Wer bin ich überhaupt? Mein Name ist David Waltert. Ich gehe seit 2018 in diese Gemeinde und bin auch seit 2018 gläubiger Christ und studiere aktuell evangelische Theologie in Bad Liebenzell, also gar nicht so weg von hier. Und wenn ich hier so in die Reihen schaue, dann sehe ich ganz, ganz viele Menschen und das ist richtig schön. Und ich glaube, wir alle Menschen haben so ein paar Sachen gemeinsam. Das sind so ganz banale Sachen, wie der Wunsch nach Essen. Ich hoffe, wir hatten alle ein Frühstück. Falls nicht, ist die Vorfreude aufs Mittagessen jetzt schon sehr groß. Dann ist noch da der Wunsch nach Fortpflanzung und Familie bei einigen da. Und noch die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Gottesdienst ist auch Gemeinschaft. Man ist ja nicht alleine hier. Links und rechts von euch sitzen Leute, wenn auch ein paar Lücken noch da sind. Aber es gibt auch so ein paar Dinge, die uns Menschen bewegen, die deutlich tiefer sind als all diese Dinge, die ich gerade erwähnt habe, die uns auch maßgeblich unterscheiden vom Rest der Schöpfung. Das ist die Frage nach Gott. Jeder Mensch stellt sich irgendwann im Laufe des Lebens die Frage, gibt es einen Gott? Und wenn ja, wie ist dieser Gott? Und irgendwie beantwortet jeder Mensch diese Frage irgendwann mal, weil irgendwas muss man ja annehmen und irgendwas muss man ablehnen. Also irgendein Gottesbild hat jeder. Und heute wollen wir uns mit der zweiten Frage beschäftigen, wie ist denn dieser Gott? Wir Christen, wir durften erkennen, dass Jesus Christus dieser Gott ist, aber immer wieder fragt man sich ja doch, ja und wie ist er? Wie ist er denn so drauf? Was macht er, was macht er nicht? Wie verhält er sich zu mir? Wie steht er mir gegenüber? Wie stehe ich ihm gegenüber? Wie denkt er über mich? Und wie handelt er? All das sind große Fragen und wir wollen uns heute gemeinsam auf die Reise begeben in eine ferne Kultur, in ein fernes Land, uns gemeinsam mit dieser Frage auseinandersetzen. Ich hoffe, ihr habt alles gepackt, weil es geht los. Wir schauen uns ein Familiendrama an. Es ist wohl das bekannteste Familiendrama der ganzen Weltgeschichte. Es ist ein Gleichnis, eine Geschichte, die Jesus erzählt. Und es wird auch von manchen Theologen als das Evangelium im Evangelium bezeichnet. Das heißt, diese Geschichte ist durch und durch Evangelium, obwohl das Kreuz gar nicht so sicher vorkommt. Wir werden später sehen, wo es doch in Erscheinung tritt, in wunderschöner Art und Weise. Also, Rucksack gepackt, Ticket gebucht, wir gehen los in eine ferne Kultur, die anders denkt als wir und wo es wichtig ist, es im Hinterkopf zu behalten. Ich lese uns mal vor aus dem heutigen Text, der steht in Lukas 15, die Verse 11 bis einschließlich 32. Keine Sorge, wir gehen da Stück für Stück durch. Fangen wir an. Er sprach aber: Ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Unsere Geschichte beginnt mit drei Hauptpersonen. Es ist ein Vater und zwei Söhne. Und von all den drei Personen sticht eine besonders hervor. Es ist der jüngste Sohn, weil der macht etwas. Und zwar nicht irgendwas, der sitzt nicht am Tisch und frühstückt, der sitzt nicht im Gottesdienst, sondern der hat einen Wunsch, der hat eine Bitte. Und für das Verständnis dieser Bitte muss man kein Nahost-Experte zu sein, um zu verstehen, ich bin auch keiner, um zu verstehen, dass diese Bitte mindestens unverschämt ist. Weil einem lebenden Vater ins Gesicht zu sagen, gib mir heute den Teil, der mir zusteht, ist auch in Deutschland ziemlich respektlos, oder? Das macht man nicht. Für die Hörer von damals, zur Zeit Jesu, war das noch viel schärfer. Also das, was Jesus da gesagt hat, das war für die Leute jetzt schon grotesk. Das ging nicht. Was hat Jesus da erzählt, was für eine Geschichte erzählt uns Jesus da? Denn dieser Wunsch ist nicht nur ein Wunsch nach dem Geld und nach dem Sach des Vaters, sondern es ist ein glatter Todeswunsch dem Vater ins Gesicht. Dem Jude damals und den Menschen im Nahen Osten, denen war klar, was dieser Mann macht, das war undenkbar, sowas macht man nicht. Darauf kam man nicht mal auf die Idee. Aber unser Freund, der macht es und der entwürdigt seinen Vater durch und durch, der ist respektlos durch und durch. Und die damalige kulturelle Reaktion wäre wahrscheinlich gewesen, dass es ihm verweigert wird und bestraft wird. Und zwar nicht mit nur Hausarrest. Aber die Reaktion dieses Vaters ist dann doch irgendwie ein bisschen anders. Ist sogar seltsam, vielleicht sogar schwach in unserem Denken. Denn er gibt nach. Er gibt dem Sohn die Freiheit, er teilt die Habe und er lässt ihn machen. Irgendwie seltsam, oder? Ganz komisch für die Kultur von damals, für uns irgendwie so, ja, okay, der Sohn hat sich halt irgendwas in den Kopf gesetzt, will man halt nachgeben. Aber damals war das ganz anders. Wir machen uns mal weiter in der Geschichte auf den Weg und auch unser guter Freund geht weiter, denn es heißt, Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er es verschwenderisch lebte. Okay, die Geschichte geht weiter. Der jüngere Sohn macht Nägel mit Köpfen weg. So schnell wie möglich weg von dieser Familie, warum auch immer. Das wird in der ganzen Geschichte nie wirklich erklärt. Und er verkauft. Er verkauft alles, was er hat, und zwar ziemlich zügig. Und schnell verkaufen hieß damals billig verkaufen. Man verhandelte damals, man feilschte um jeden einzelnen Taler, und zwar nicht mal wie bei eBay, letzte Preis. Und es ist nach zwei Situationen, nach zwei Gesprächsaustauschen geklärt, sondern es ging über mehrere Tage. Da hat man wirklich verhandelt um jeden Taler, bis man dann bei einem Preis rauskam, der für beide irgendwo in Ordnung war. Schnell verkaufen heißt billig verkaufen. Dieser Mann will weg. Aber nicht nur das, er entehrt seinen Vater, weil in so einer Dorfgemeinschaft damals, wo das sehr wahrscheinlich stattgefunden hat, da kannte jeder jeden. Das war ungefähr wie so ein ganz kleinen Dörfern im Schwarzwald. Vielleicht noch viel mehr. Und da war das den Leuten klar, hey, den Sohn, den kennen wir, das ist doch der Sohn von dem und dem. Und das, was er verkauft, das hat er sich ja nicht selber erarbeitet. Das ist doch von seinem Vater, was er da hat. Wie geht denn der damit um? Das ist undenkbar für die Dorfgemeinschaft. Was macht der? Der entehrt seinen Vater und das ist beschämend. Und Scham ist in der Kultur extrem schrecklich. Wir haben eine Schuldkultur, die Menschen dort haben eine Schamkultur. Sich zu beschämen vor anderen war undenkbar, das war schrecklich. Aber dieser Mann macht es. Also er bricht mit der Beziehung zu seinem Vater, aber macht noch viel Schlimmeres. Er bricht auch mit der Zugehörigkeit zu seinem Dorf und wahrscheinlich auch mit seinem Glauben. Denn wir lesen oft drüber über dieses Wort in ein fernes Land. Aber für die damaligen Hörer, die ja Juden waren, war es klar, dass es ein sehr wahrscheinlich nicht jüdisches Land war und dass dieser Mann geflohen ist. Also wahrscheinlich ein griechisch oder römisch geprägtes Land. Und da flieht dieser Mann hin. Also, er bricht mit Familie, er bricht mit dem Dorf, er bricht mit der Zugehörigkeit seines Volkes, er bricht sich eigentlich von all dem ab, was ihn irgendwo ausgemacht hat. Und das auf kürzeste und schmerzhafteste Weise überhaupt. Das hätte man ja auch irgendwie anders lösen können, oder? Und wie reagiert der Vater? Der kommt ja auch in der Geschichte vor. Wieder. Er lässt ihn. Er lässt ihn gehen, er gibt ihm die Freiheit. Aber eine Sache ist wichtig. Der Vater trennt die Beziehung zu seinem Sohn nicht ab. Er hätte auch sagen können, komm nie wieder, ich will dich nie wieder sehen. Aber er trennt die Beziehung nicht ab. Und das verursacht immenses Leiden. Denn der Vater lässt die Tür zur Umkehr damit offen, mit dem Wissen, dass es diese Versöhnung niemals geben könnte. Kann sein, dass der Sohn nie zurückkommt, dass er in einem fernen Land stirbt und er wird es nie mitbekommen. Aber der Vater lässt sich darauf nicht ein, ich lasse mich auch auf Wut und Beschämung und Zorn herab. Er bleibt darüber stehen und leidet. Wir halten also mal kurz fest. Unsere Geschichte ist ziemlich komisch bisher, wie ich finde. Wir haben einen jüngeren Sohn, der seinen Vater den Tod wünscht, sein Zeug verschäbelt und so schnell wie möglich Nägel mit Köpfen macht, um auf die nächsten Kamele zu gehen und loszugehen. Dann haben wir den Vater, der ganz anders als die eigentliche Kultur es sagen würde, handelt, der ihn nicht bestraft und das, obwohl er auch ein Gebot bricht, Ehre Vater und Mutter, das tut unser Freund nun gar nicht. Und wir haben noch eine Person, den älteren Sohn. Aber der kam mir noch gar nicht vor, oder? Habt ihr denn irgendwo gesehen, außer bei der Erwähnung, dass es zwei Söhne gibt? Und das ist genau das Problem. Der ältere Sohn hat in der Kultur nämlich eine wichtige Rolle. Der ist so eine Art Mediator zwischen dem jüngeren Sohn und dem Vater. Das heißt, in der Schamkultur ist es so, wenn ich Streit habe mit jemandem, dann gehe ich nicht auf den zu und kläre das in dem sogenannten Vier-Augen-Gespräch, was wir so gern machen in Deutschland. Nein, nein, da habe ich eine dritte Person, die ich zu Rate ziehe und über die Person läuft es dann, damit keiner sein Gesicht verliert, damit niemand beschämt vor dem anderen dasteht. Aber diese dritte Person, der ältere Bruder, der das hier in der Geschichte wäre, was macht der? Gar nichts. Der wird gar nicht erwähnt. Der macht nichts. Der bleibt still. Fast schon so, als ob ihm die Beziehung zu seinem Bruder egal ist und auch der Schmerz seines Vaters egal ist. Der hat es ja mitbekommen. Der wäre ja nicht den ganzen Tag weg und hat mitbekommen, was sein Bruder da macht. Der weiß, was da passiert. Aber er macht nichts. Also, wir haben eine sehr spannende Bühne, eine sehr interessante Geschichte, die vielleicht doch ganz anders ist, als man sie sich oftmals vorgestellt hat. Gehen wir mal weiter. Unser Freund ist unterwegs, er hat sein Vermögen bereits verschäbelt und da heißt es dann, als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Also, unser Freund lebt verschwenderisch, er hat sich losgelöst von allem, was das geht und mit Geld kann er anscheinend auch nicht so gut umgehen. Also eine Sache kann man diesem Mann, glaube ich, sagen, er ist ziemlich dumm. Also Rücklagen oder irgendwas, damit, wenn es mal hart auf hart kommt, man irgendwas hat, das kennt er gar nicht. Aber ich glaube, dieser Mann hat noch andere Probleme als einen Mangel an Geld und einen Mangel an Essen. Ich glaube, es offenbart sich uns etwas über diesen Mann, wir sind gerade mal 3 Verse in der Geschichte, was tiefer geht. Ich glaube, dieser Mann hat einen Mangel an Liebe. Und warum das so ist und wie man das heilt, das werden wir später sehen. Aber warum auch immer ihm diese Liebe fehlt, sie fehlt ihm. Die Geschichte lässt es offen, vieles lässt sie offen und ermutigt uns, danach zu denken. Wir gehen also direkt weiter. Ganz kurz, wir sind gerade mal 4 Verse in der Geschichte und da steht schon Tiefpunkt vorne. Also das ging ziemlich schnell, ein Leben gegen die Wand zu fahren bei ihm. Also, was steht da? Da heißt es dann nämlich bei ihm: Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten, und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Also, kein Essen, kein Geld, was macht unser Freund? Na gut, man könnte ja zum Vater gehen, oder? Und sagen, du Papa, das hat nicht ganz geklappt, können wir da irgendwas aushandeln, dass es vielleicht doch wieder daheim ein Zimmer für mich gibt, irgendwo? Nicht ganz. Unser Freund hat noch ein Ass im Ärmel, und zwar betteln. Genau, man könnte ja betteln, man könnte sich an irgendwen ranhängen und hoffen, dass er dann mir Geld gibt und irgendwie was zu essen. Es würde ja gehen, lieber das, als zurückzugehen und mir Schuld einzubüßen. Das ergibt aber keinen Sinn, weil die Kultur in der griechisch-römischen Welt betteln sehr, sehr schrecklich gegenüberstand. Also heutzutage, wenn man bettelt, bekommt man ja so ein bisschen was am Tag, aber damals war das anders. Es gibt eine antike Komödie, die es ganz gut beschreibt, da heißt es nämlich: Wer dem Armen gibt, der tut ihm etwas Schlechtes. Denn das, was er dem Armen gibt, das ist verloren. Und das Leben des Armen ist verlängert. In dieser Kultur befindet sich unser Freund und er bettelt lieber bei einem fremden Mann als bei einem Vater, der ihn, obwohl er jedes Recht hätte, nicht bestraft hat. Wow, oder? Irgendwas ist mit diesem Menschen los. Irgendwas ist da passiert, was ganz, ganz komisch ist. Und diese Kultur, die wird auch knallhart in die Tat umgesetzt. Weil unser Freund bekommt nicht einmal Schweineschoten. Also heutzutage, das habe ich mal gesehen, wenn Schweine essen, wir kommen auf den Hof, dann ist es, habe ich zumindest bei dem einen Hof gesehen, so Essensreste. Also nicht mal das bekommt der Sohn. Und für die jüdischen Hörer war klar, wow, dieser Mann hat sein Leben komplett verwirkt und ist komplett verloren. Er ist unter den Schweinen, Schweine, welche als unreine Tiere galten, sogar unter denen steht er. Was hat der noch zu bieten? Der hat alles versagt und wir sind bei Vers 16, wir haben bei 11 angefangen. Das ging super schnell, oder? Das ganze Leben ist verwirkt, alles ist weg und alles hat er sich selbst zu verdanken. Da war ja kein äußerer Umstand, der ihn dazu gezwungen hat. Er ist ja selber schuld. Er wollte ja gehen, er wollte das Geld ja haben, er wollte ja so schnell wie möglich ins ferne Land und was auch immer da machen. Und jetzt? Leben verwirkt. Wie geht's weiter? Da heißt es: Als er aber zu sich kam, sprach er: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot? Ich aber, ich komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Die Geschichte geht also weiter von unserem Freund und wir lernen etwas über den Vater. Denn der hat Tagelöhner und die haben Brot im Überfluss. Als ich das gelesen habe, habe ich es erstmal so wellig unterstrichen wie ein Lehrer in der Schule, wenn was nicht ganz stimmt oder nicht leserlich ist oder man da ein bisschen feilschen kann um den halben Punkt, ob es den gibt oder nicht. Weil letzte Woche saß ich auch da in den Reihen, wo ihr gerade sitzt, und da ging es auch über Tagelöhner. Tagelöhner sind Menschen, die tagtäglich auf den Markt kamen und gehofft haben, einen Job zu bekommen und ihren einen Denar, also einen Taler zu bekommen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Also die waren gerade so, wie wir gelernt haben, über der Armutsgrenze. Das war nicht irgendwie ein gutes Leben, das war wirklich hart. Aber bei diesem Vater, der nun wirklich noch seltsamer wird, als er eh schon ist, haben die Tagelöhner Brot im Überfluss. Was? Tagelöhner kann man austauschen, jeden Tag, man kann sich jeden Tag einen neuen suchen, es ist komplett egal, wer da arbeitet. Und die muss man sich nicht scheren. Wenn der eine mir nicht gefällt und der zu schwach ist, dann hole ich halt am nächsten Tag den nächsten oder einen anderen oder vielleicht noch am gleichen Tag. Aber dieser Vater gibt seinen Tagelöhnern Brot im Überfluss. Wie kann das sein? Warum sollte man vor diesem Mann wegrennen? Und jetzt passiert wieder was Komisches, weil unser Freund hat eine Idee. Er merkt, gut, das Leben hat nicht geklappt, mein Geld hat irgendwie nicht gereicht, hätte vielleicht doch ein bisschen länger verhandeln sollen. Schweinefutter gibt es auch nicht. Betteln klappt anders irgendwie auch nicht, also gehe ich zurück. Und traditionell sieht man das als Umkehrpunkt vom Sohn, wo er merkt, okay, ich habe wirklich Mist gebaut, ich sollte zurückgehen. Aber diese Buße vom Sohn, Vater, ich habe gegen dich und gegen den Himmel gesündigt, erinnert doch sehr an die Buße vom Pharao im zweiten Buch Mose. Wenn nämlich im zweiten Buch Mose der Mose den Pharao konfrontiert und dann die Plagen kommen nacheinander und der Pharao so ein bisschen macht, was er eben will, sagt er immer wieder, okay, ich habe gesündigt, bitte doch ihr für mich vor eurem Gott. Und ich meine, dass den Hörern damals klar war, als sie dieses Gleichnis gehört haben, dieser Mann hatte vieles, beziehungsweise wenig. Aber von Umkehr, von der wirklichen Herzensveränderung, hat er noch viel weniger. Denn wir lesen, ich aber komme um vor Hunger. Die Tagelöhner meines Vaters haben Essen. Also, wohin? Anstatt zu sterben, lieber zurück zum Vater und vielleicht bekommt man ja irgendwas. Er macht sich also auf den Weg und merkt dabei aber auch, und das merken wir auch, dieser Mann hat alles verbockt. Er hat sein Leben in die Wand gefahren, sein Herz, eine ehrliche Herzensbuße, meine ich, da nicht zu sehen. Diesen Mann will niemand. Wer will den? Nicht mal bei den Schweinen darf er sein. Seine Buße ist wahrscheinlich nicht ehrlich. Er will halt essen, er will halt nicht sterben. Wer will diesen Mann? Den will keiner. Den braucht keiner. Und was dem wohl durch den Kopf gegangen sein muss, als er sich auf den Weg zurückgemacht hat? Wie wird das Dorf reagieren? Die haben ja alle alles mitbekommen. Da waren die Wände dünn, da bekommt jeder was mit, was los ist. Wie wird mein Vater reagieren? Werde ich beschämt? Ist es die richtige Entscheidung, zurückzugehen? Hätte ich vielleicht doch bleiben sollen, vielleicht doch nochmal irgendwo versuchen zu betteln? Vielleicht gäbe es ja nicht Schweinefutter, sondern vielleicht könnte ich bei den Schafen irgendwas bekommen? Alles Fragen, die wahrscheinlich durch den Kopf gegangen sind. Gehen wir mal weiter. Ich hoffe, man kann es lesen, es ist ziemlich viel Text, aber keine Sorge, ich lese es auch nochmal vor. Da heißt es. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt. Und er lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Unser Freund macht sich also auf den Weg zurück und als er noch am weiten Horizont entfernt ist, sieht sein Vater ihn. Und ich glaube, dass dieses der Vater sah ihn, heißt, dass er fast schon tagtäglich darauf gehofft hat, dass sein Sohn irgendwann doch zurückkommt. Also überlegen mal, der Sohn, der ihm noch den Tod gewünscht hat, der Sohn, der mit seinem Hab und Gut schändlich umgegangen ist, der ihn entehrt hat, wo die ganze Dorfgemeinschaft war, dieser Sohn hat dich entehrt, hat dich bloßgestellt, hat dich beschämt. Und trotzdem hofft der Vater wahrscheinlich tagtäglich, dass dieser Mann zurückkommt, dass dieser Mann wieder da ist, obwohl er nichts vorzubringen hat. Und er kommt und er sieht ihn sogar von Weitem und jetzt passiert was wirklich Komisches. Er rennt. Der Vater rennt auf diesen Sohn zu, er offenbart seine Knöchel, was kulturell unmöglich war. Und er rennt raus aus dem Dorf und umarmt und küsst diesen Sohn vor allen anderen. Er wird dadurch beschämt. Das ist beschämend, was der Vater macht. Und da sehen wir das Kreuz. Gott selbst rennt raus, um seinen Sohn zu umarmen und ihn zu lieben. In all seiner Schuld, in all seinem Dreck, in all dem, was er verbockt hat. Und es geht noch weiter, er wird da öffentlich beschämt, um des Sohnes willen. Der Vater hätte es ja gar nicht machen müssen. Denn der Vater wird von innen heraus bewegt. Ich finde, die Übersetzung macht es da ganz gut. Denn das, was da steht im Griechischen, erinnert an ein Bild aus dem Alten Testament, wie Gott sich vorstellt in Exodus 34, wenn nämlich der Hebräer, und es war ja eine hebräische Gesellschaft, nachdenkt über Barmherzigkeit, also von innen bewegt sein, Ist die Barmherzigkeit Gottes eine, die von innen heraus, vom tiefsten Inneren heraus strömt, in Bewegung setzt? Das ist nicht ein, ich drücke halt mein Auge zu, passt schon. Nein, das ist tiefes inneres Mitleid haben. Das ist fast schon ein inneres Zerrissensein. Und genau das verspürt der Vater für seinen Sohn, der daherkommt, der wahrscheinlich mit Schweinedreck noch voll dreckig ist, der stinkt, der Schulden hat, der, keine Ahnung, sein Leben wirklich in den Dreck gesetzt hat. Aber der Vater kommt um des Sohnes Willen raus und nimmt die Beschämung auf sich. Alle bekommen das mit. Der rennt durch das Dorf, das war undenkbar. Was macht er? Für den Sohn, für den rennst du raus. Hast du vergessen, was passiert ist? Der Sohn bringt gar keine Leistung. Der Vater geht in Vorleistung. Der Vater geht in moralische Vorleistung. Er kommt auf ihn zu. Der Sohn hat nichts vorzubringen, gar nichts. Nur Versagen, nur Scham, nur Dreck. Aber der Vater, der küsst ihn, wow. Der küsst den, der nach Schweinefleisch, nach Schweinescheiß stinkt. Und der umarmt ihn, der ist dreckig, das ist dem Vater aber egal. Weil der Vater was ganz anderes sieht. Aber sein Sohn, der hadert bei dieser überschwänglichen, fast schon verschwenderischen Liebe. Weil der hat sich ja seine vorformulierte Entschuldigung überlegt und die möchte er jetzt auch vortragen. Ah, Papa, warte, ich habe noch was. Und es fängt auch an zu reden. Und dann wird er unterbrochen, weil ein Teil fehlt. Es hört nämlich auf, als er sagt, ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Und für die, die aufmerksam dabei sind, wissen, dass da noch ein Teil kommen sollte. Ich hätte dein Tagelöhner sein sollen. Das fehlt doch, oder? Ja, das fehlt. Das fehlt, weil der Vater ihn unterbricht. Der Vater spricht dann nämlich zu den Sklaven. Und damit wird den Text ganz schön dargestellt, wer eigentlich wirklich Diener ist und wer Sohn ist. Der Vater will das gar nicht hören. Er wendet sich weg vom Sohn hin zu den Sklaven und sagt, ihr kleidet meinen Sohn jetzt an. Der Vater zeigt dem Sohn, wer er wirklich ist, auch wenn er es vergessen hat, auch wenn Schuld, wenn Dreck ihn überströmt, sieht der Vater doch noch was ganz anderes in ihm. Und er lässt das beste Tier schlachten, er macht ein großes Fest, er freut sich über den Sohn, der zurückgekommen ist. Er freut sich einfach da, dass er da ist, obwohl er nichts vorzubringen hat. Und dann fragt man sich doch, was hören wir uns da eigentlich gerade an? Das ist doch dieser Welt komplett fremd. Dieser Sohn, der, wie ich schon oft heute dargestellt habe, wirklich am Boden ist, der nichts vorzubringen hat, gar nichts. Für den wird ein Fest gemacht. Man könnte ja auch einfach sagen, okay, alles gut, tust dir halt einen Job und kriegst halt irgendwo ein kleines Abstellkämmerchen. Nein, einen Ring, Sandalen, Gewänder, das beste Fleisch, ein Fest, lasst uns fröhlich sein. Was ist das für ein Vater? Und es zeigt uns dieser Vater, wie Gott ist. Denn Gott scheut sich nicht vor deinem Dreck. Gott bleibt deinem Dreck und deiner Sünde, er bleibt dir in deinem Versagen nicht fern, sondern er kommt mitten hinein ins Versagen und begegnet dir in väterlicher Liebe. Er hätte ja auch von weiter weg sagen können, alles gut, wasch dich erstmal und dann reden wir. Macht er nicht. Er geht auf ihn zu, er umarmt ihn, er küsst ihn in väterlicher Liebe. Das erinnert auch so ein bisschen an den Schöpfungsbericht, wo Gott Adam schafft, der in den Lebensatem einatmet, man könnte auch sagen, ihn küsst. Gott hat kein Problem damit, Dreck zu küssen. Gott hat kein Problem damit, wenn der Sünder auf ihn zukommt, der versagt hat, ihm nahe zu sein. Gott ist diesem Menschen sehr gerne nah. Und eine Sache ist noch spannend an der Geschichte. Der jüngere Sohn kommt nach dem Geschehnissen nicht mehr vor in der Geschichte. Er wird nochmal kurz erwähnt, aber er selber macht nichts mehr. Ich glaube, dass diese verschwenderische Liebe des Vaters, eine Liebe, die keine Leistung und die kein Verdienstdenken kennt, die das wirklich ganz und gar nicht kennt, diese verschwenderische Liebe, dieses Einkleiden, dieses Küssen, dieses Umarmen, dass das diesen Sohn so verändert hat, dass sein Leben ganz und ganz anders ist, was er noch nie erlebt hat. Und so begegnet der Vater seinem Sohn. Liebe sticht jede Schuld und jede Angst. Liebe ist die Trumpfkarte, ist das Ass, nach was der Sohn wahrscheinlich gesucht hat, was er nicht hatte. Diese Liebe sticht jede Schuld, jede Angst, jedes Versagen. Das ist die Liebe Gottes für den Sünder. Aber unsere Geschichte ist noch nicht vorbei. Es gibt noch jemand anderen. Ja, der Bruder, der ja bisher noch nicht so wirklich vorkam. Der kommt nämlich jetzt auch vor, und zwar so richtig. Da heißt es nämlich: Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er die Musik und Reigen. Und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Dieser sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zum Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser, dein Sohn, gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Der ältere Sohn kommt auf die Bühne und die Stimmung ändert sich massiv innerhalb von 5 Versen. Er ist weiter weg, er erkundigt sich, was ist eigentlich los, Fest, Freude, gar nichts mitbekommen. Und er fragt beim Diener nach und er sagt ihm: Hey, dein Bruder ist zurück und der Vater hat das Kalb geschlachtet, das gemästete, das, was man wirklich vorbereitet hat. Und ein liebender Bruder würde eigentlich sagen: Wow, der Bruder ist zurück, das ist doch ein Grund zum Freuen. Aber unser Freund, wow, da kocht es aber richtig, aber gewaltig, aber so richtig zornig wird er. Und er beschämt auch seinen Vater, indem er nämlich nicht hineingehen will. Das ist auch wieder was Kulturelles, denn ihm als älterer Bruder war klar: Bei so einem Fest bin ich gesetzt. Ich habe eine Aufgabe zu erfüllen bei diesem Fest, das ist wichtig kulturell. Und wenn er sagt, wenn er sich widersetzt reinzugehen, beschämt er seinen Vater vor der ganzen Gästeschaft. Das geht nicht, aber das macht er. Und was macht der Vater? Wieder. Er redet ihm zu. Das war damals undenkbar, der musste ihm nicht zureden kulturell. Der sagt: Du kommst jetzt rein, du kommst rein. Aber er lässt sich drauf ein. Er ringt um seinen Sohn, er beschämt sich schon wieder für seinen Sohn, um ihn zu gewinnen. Liebe sucht den anderen, immer. Aber der Sohn, der ist wutentbrannt, und zwar zu richtig. Der sagt: Ich habe jahrelang gearbeitet, jahrelang. Ich habe immer das Richtige getan, kein einziges Gebot übertreten. Und nie, nie habe ich nur ein Böckchen bekommen, um meinen Freunden zu essen. Gar nichts habe ich bekommen. Und dieser, dein Sohn, hast du eigentlich einen Knall? Hast du mitbekommen, was er gemacht hat? Der stinkt vielleicht immer noch. Hast du ihn überhaupt mal geduscht? Hast du den mal angeschaut, was er gemacht hat? Und für den schlachtest du das gemästete Kalb. Vielleicht hat er sogar noch dafür gearbeitet, dass das Kalb Essen bekommt. Für den gibt es so ein Fest. Und für mich gibt es nichts, gar nichts. Vielleicht kann man da diese Wut nachvollziehen, wo man denkt: Ja, okay, da ist irgendwas schief. Aber obwohl der Bruder anscheinend alles richtig tut, zeigt das uns was über sein Herz. Denn obwohl er alles richtig tut, ist sein Herz kalt, lieblos und leer. Das Einzige, was es füllt, ist Zorn, Neid und Wut. Und da fragt man sich ja doch: Wie kann man denn dem Vater oder in dem Sinne Gott so nahe sein, lokal, aber so komplett fern sein? Wie geht das? Ich kann euch diese Frage nicht ganz beantworten, aber ich glaube, eine Sache liegt darin, wie sein Bruder, also wie unser älterer Freund, sich sieht. Er sieht sich nämlich primär als Diener und nicht als Sohn, wenn er sich denn überhaupt als Sohn sieht. Seine Beziehung zum Vater oder seine Gottesbeziehung ist eine Knechts-Diener-Beziehung. Das ist keine Vater-Sohn-Beziehung. Der arbeitet und der Vater, der gibt halt gerade, dass es reicht. Da ist keine Liebe, da ist ein Dienstverhältnis. Und wer so lebt mit Gott oder wer so seine Beziehungen, seine Liebesbeziehungen lebt, der verbaut sich Freude ja ganz automatisch. Weil wenn Leistung in Beziehungen reinkommt, wenn ein Verdienstdenken reinkommt: Ich habe das getan, also tust du das. Ich habe das nicht getan, also tust du das auch nicht. Da wird Beziehung schräg. Da wird Freude immer an eine Bedingung geknüpft und Liebe auch. Und dieser Sohn hat das immer so gelebt. Und dann wird auch sein Gegenüber ihm zum Übel, zum Problem. Denn unser Freund will ja gar nicht mit seinem Vater Zeit verbringen. Der will ja mit seinen Freunden essen. Sein Vater ist wahrscheinlich einfach der, der ihm halt Arbeit gibt. Zumindest sieht er sich so. Der will ja gar nicht mit ihm essen. Der will ja gar nicht dabei sein. Ein Böckchen würde reichen mit seinen Freunden, aber nicht mal das gibt's. Und rein gesellschaftlich steht der Sohn ja auf der richtigen Seite. Weil das, was der Vater macht, ist ja dieser Welt komplett fremd. Also mal ehrlich, für den Versager, der alles, was wir hatten oder das, was er bekommen hat, einfach verschleudert, für den noch sowas zu machen, warum? Der hatte doch alles schon bekommen, selber schuld. Dieser ältere Sohn, Er hasst seinen Vater, genauso wie sein Bruder es auch getan hat. Der jüngere Bruder wünscht ihm den Tod und der ältere, der ist davon wahrscheinlich auch nicht mehr ganz weit weg. Und da zeigt sich, dass das Gottesbild, was wir haben, wie wir uns zu Gott beziehen, essentiell ist für unser Leben mit Gott, aber für den Rest unseres Lebens, für alle Lebensbereiche. Wenn Gott für mich einfach der harte Richter ist, der mich mit der Peitsche verfolgt, dann wird mein ganzes Leben schräg und schwierig sein. Wenn Gott aber der liebende Vater ist, der vielleicht so viel Liebe hat, dass es vielleicht zu gut ist, um wahr zu sein, dann ändert sich alles. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere, was muss eigentlich so schiefgelaufen sein bei dieser Familie, dass das passiert? Also der Vater hat ja bisher nichts Schlechtes gemacht und seine beiden Söhne, keine Ahnung, wie die auf die Idee kommen. Aber der Text gibt uns leider keine direkte Antwort darauf. Wahrscheinlich, weil das gar nicht das Entscheidende ist. Sondern es ist wieder das Handeln des Vaters. Denn der Vater, der spricht wieder mit ihm und er sagt zu ihm, er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Das Entscheidende ist wieder einmal das Handeln des Vaters und nicht das Versagen der Söhne. Denn der Vater spricht ihn mit Kind an, und zwar bewusst. Er spricht ihm die Identität zu. Denn sein Sohn, der Ältere, der sieht sich ja genau so, wie sein jüngerer Sohn sich auch sehen wollte. Tagelöhner, Diener, als Arbeiter. Und wieder entehrt er sich damit. Er hat ihn gebeten, reinzukommen. Er spricht mit ihm, er lässt sich auf ihn ein. Das musste er nicht machen. Das ist eigentlich über alle Maße. Aber er tut's um des Sohnes willen, weil er diesen Sohn bei sich haben will. Um alles in der Welt. Nichts hält diesen Vater zurück, um seinen Sohn bei sich zu haben. Gar nichts. Ob es Beschämung ist, ob es Schweinedreck ist, ob es wutentbrannte Aussagen sind. Er lässt es alles über sich ergehen, weil er diesen Sohn will. Liebe kennt kein Verdienstdenken. Liebe sieht immer den anderen. Und Gott zeigt uns das in wundervoller Weise. Dieses Gleichnis zeigt uns auf wunderschöne Weise auf. Und es ist noch viel tiefer, als man sich es vorstellen könnte, wie Gott ist und wie Gott mit dem Sünder umgeht. Aber diese Liebe und dieser Gott, da können wir, glaube ich, ehrlich sein, nachdem wir durch diese Geschichte gegangen sind heute, das ist dieser Welt fremd. Dieses Handeln des Vaters, das kann sich nicht mal der frommste Christ erdenken. Das ist fremd. Diese Liebe ist dieser Welt fremd und diese Liebe sehnt sich danach. Jeder sehnt sich nach dieser tiefen, annehmenden Liebe. Es war die bedingungslose, wirklich bedingungslose Annahme, die den jüngeren Sohn verändert hat. Und der Ältere, der wird eingeladen. Weil das Gleichnis, das hört da auf. Das ganze Kapitel hört da auf. Es geht danach weiter. Es gibt keine Antwort, wie der ältere Sohn darauf reagiert. Wir wissen es nicht. Und dieses Gleichnis provoziert. Es rührt. Es fordert auch heraus. Jeden Einzelnen von uns, der es heute gehört hat und der es eines Tages mal lesen wird. Weil man sich fragen muss, wo stehe ich eigentlich? Wie bin ich eigentlich mit diesem Gott unterwegs? Und wie ist Gott eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin? Wenn ich mal die klassischen christlichen Antworten beiseite lege, wie sehe ich denn Gott wirklich? Ist denn Gott wirklich mein Vater? Oder habe ich eigentlich Angst vor ihm und hoffe, dass ich irgendwie in den Himmel komme und dann meine Ruhe habe? Wie sehe ich denn Gott wirklich? Und vielleicht sitzt du auch gerade in den Reihen und denkst, diese Liebe und dieses Evangelium im Evangelium, das ist zu schön, um wahr zu sein. Und wenn es dir so geht, dann möchte ich dich beglückwünschen, weil du gerade etwas schmeckst, so einen kleinen Happen von Evangelium, von wirklich schöner, guter Botschaft, von Liebe, nach der jeder Mensch sich sehnt. Das Schöne daran ist, Gott und sein Evangelium sind nicht so schön, um wahr zu sein, sie sind wahr und schön zugleich. Und abschließend möchte ich euch alle einladen, euch auf die Suche zu machen, auch euch auf die Reise zu begeben nach Gott. Wie seht ihr Gott? Wer ist Gott für euch? Ist er der liebende Vater oder ist er es nicht? Und vielleicht macht ihr es zum allerersten Mal. Dann dürft ihr euch auch auf den Weg machen. Und vielleicht sagt ihr, okay, ich muss mal wieder neu losgehen. Ich muss neu nach diesem Gott suchen, weil ich dachte, ich habe ihn, aber irgendwie habe ich ihn nicht. Und auf diesem Weg werden, wie auch hier, Berge und mal Dürrestrecken kommen. Aber eins kann ich euch sagen, die Begegnung mit dem Vater, die liebevolle Umarmung, dieses Küssen des Vaters, Dafür lohnt es sich, durch jeden Schweinedreck, durch jeden Mist zu gehen, den diese Welt anzubieten hat. Denn die Liebe des Vaters ist das, was uns wirklich verändert. Amen.